Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, ein Business Angel begeistern und erfolgreich verhandeln mit Business Angel Matthias Helfrich. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Business Angels leisten für viele Startups die notwendige Finanzierung in der frühen Phase, auch als Seed oder Pre-Seed bezeichnet. Ein guter Business Angel leistet aber noch viel mehr. Doch wie gewinnen Gründer und Gründerinnen eigentlich einen Business Angel und verhandeln erfolgreich den Einstieg? Das frage ich den Business Angel des Jahres 2021, Matthias Helfrich. Hallo Matthias, schön, dass du uns aus Wiesbaden zugeschaltet bist.
Hallo René, ich grüße dich. Ich freue mich auch, mit dir im Gespräch zu sein.
Ich bin gespannt auf deine Punkte, auf die Stolpersteine, die du so auch erlebst. Starten wir jetzt erstmal ganz am Anfang. Um jemanden für sich gewinnen und überzeugen zu können, ist es, glaube ich, nicht ganz verkehrt, auch mal einen Perspektivwechsel erstmal einzunehmen und erstmal zu verstehen, wie der Gegenüber eigentlich so tickt. Wen könnte ich das besser fragen als Business Angel als dich? Wie tickt denn ein Business Angel? Was motiviert Business Angel? Was bewegt vielleicht auch dich bei deiner Tätigkeit als Business Angel? Und was suchen Business Angel auch nicht, um vielleicht schon mal auszuschließen?
Die Welt der Business Angel, René, ist sehr, sehr divers. Ja, und zwar divers vor allem, was den Hintergrund des Wissens und den Zeitpunkt des Einstieges als Business Angel in die Startup-Szene anbelangt. Da gibt es erfolgreiche Gründer, die nach einem Exit vielleicht schon in früheren Lebensjahren Business Angel werden. Es gibt Corporate-Vertreter, die gegen Ende ihrer Corporate-Laufbahn das Feld dann für sich entdecken. Und dann gibt es auch Menschen, und aus dem Bereich komme ich, die haben irgendwie von allem so ein bisschen was gesehen, haben selber mal mitbegründet, haben, wie ich auch, ein Corporate VC-Fund aufgebaut und damit alle Facetten eines Beteiligungsengagements kennengelernt. Ich glaube, alle Business Angel eint, dass sie mit dem Kapital, was sie dafür zur Verfügung stellen, das wiederum ist unterschiedlich von der Risikoklasse eines jeden Menschen eben abhängig, aber dass sie dieses Kapital in neue Ideen, in Gründerinnen und Gründer, in Teams investieren wollen, natürlich auch, um eine Rendite zu erzielen, das steht ja außer Frage. Aber ich glaube, viele treibt um, ich gehöre da auf jeden Fall dazu, die in den Kontakten mit den ja zumeist jüngeren Menschen auch in gewisser Hinsicht eine Energie zurückbekommen. Ja, also man gibt als Angel Kapital und Wissen in Form von auch von Energie in Teams hinein, aber man bekommt natürlich auch welches zurück. Und ich bezeichne das neben der Kapitalrendite als für mich als emotionale Rendite. Also ich habe meinen Renditebegriff erweitert. Und damit kann ich mit dem, was ich mache, jeden Morgen voll motiviert aufstehen und abends ins Bett gehen, weil ich eben wieder so viele tolle Gespräche hatte und so viel Input leisten konnte. Mhm. Und manchmal ist natürlich emotionale Rendite auch negativ, auch das gibt es, aber das gehört dazu. Also ein Business Angel eint meistens den Willen, etwas zu verändern mit seinem Kapital, sich auch einzubringen, aber es nicht als kaltes Investment zu sehen.
Das klingt spannend. Du sprichst von vielen Gesprächen und Kontakten, vielleicht da aber auch mal eine Einordnung. Business Angel investieren ja vor allem, also mit ihrem eigenen Geld. Wie häufig investiert denn ein Business Angel in der Regel? Und vor allen Dingen dann eben auf der anderen Seite in Bezug auf die ganzen Anfragen, die ihr bekommt, wie häufig denn eigentlich nicht?
Bei mir ist das so, ich mach das Fulltime. Ja, da bin ich wahrscheinlich eher in der Minderheit. Mhm. Fulltime heißt, ich habe irgendwann aus unternehmerischem Erfolg mit der Liquidität eine kleine Beteiligungsgesellschaft gegründet und habe dann für mich gesagt, ich bin Business Angel quasi als Unternehmer. Ja, also habe dann durch die Vielzahl meiner Investments und die Höhe dieser Allokation im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen auch wieder eine Art Klumpenrisiko. Natürlich geteilt auf viele unterschiedliche Töpfe, aber sicherlich eine andere Vermögensverteilung, als sie ein Vermögensverwalter mir vorschlagen würde. Ja. So diese Business Angel, die das Fulltime machen, habe ich den Eindruck, gibt es auch immer mehr, weil es eben eine sehr gewinnbringende im Sinne der Emotionalität und der Menschen, die man kennenlernt, Tätigkeit ist. Und dann gibt es viele Angel, die machen das neben anderen operativen Tätigkeiten her. Ja, und diese beiden Gruppen wirken dann natürlich auch sehr gut zusammen, mhm, in dem, was sie machen, um Startups hervorzubringen. So. Bei mir führt das nun dazu, dass es bekannt ist, wie ich agiere, und bekomme auch sehr viele Anfragen, ja, mhm, Businesspläne, Pitchdecks, Anfragen über Vereine, in denen man Mitglied ist. Andere vielleicht ein bisschen weniger, aber man findet sich dann in der Regel bei dem einzelnen Investitionsgelegenheit wieder, aus welchen Richtungen man auch immer kommt. Das hängt auch davon ab, welche Wege die Gründerinnen eingeschlagen haben, um Business Angel zu kontaktieren, und bildet häufig heute immer eine Art Konsortium oder einen kleinen Pool an Angels, die dann eben gemeinsam in ein Startup investieren. Und meistens ist dann der Angel, der die größte Erfahrung hat, bildet sich so unausgesprochen als Poolführer heraus und organisiert dann den Prozess weiter.
Und auf wie viele Investments kommst du dann im Jahr?
Also ich habe jetzt in Summe 15 aktive, habe in den letzten Jahren auch das ein oder andere Investment durch Insolvenz oder auch Liquidation verloren. Bei mir sind das im Jahr neu eingehend so ungefähr zwischen 3 und 5 Investments. Immer mal wieder natürlich auch nur als Co-Investment, wo ich vielleicht mit einer etwas kleineren Summe hineingehe und andere das Startup besser beurteilen können, aber natürlich auch in manchen Startup-Finanzierungen dann als Lead-Investor.
Und in Bezug auf die Gesamte, du hast ja gesagt, du kriegst Businesspläne, Pitch-Decks, auf die Kontaktaufnahme kommen wir ja dann nochmal zu sprechen, aber das heißt, bei der Anzahl an Neuinvestments ist welcher Anteil, den du quasi negativ beantworten musst, ist für mich nicht interessant oder ich kann nicht einsteigen oder wie auch immer. Also wie viele Anfragen klappen dann halt nicht, prozentual ungefähr?
Ich kann das nur schätzen, weil ich bin ja eine One-Man-Show. Also ich mache ja alles von der Reisebuchung bis hin zur Buchhaltung, Beteiligungsmanagement und so weiter. Ich bekomme mehrere hundert individuelle Anfragen, mhm, und pro Jahr, und habe dann natürlich über Business Angel Netzwerk Deutschland oder Investorennetzwerk Wiesbaden oder Business Angel Club Berlin-Brandenburg auch noch Zugriff auf viele weitere Businesspläne und Pitch-Decks. Also in Summe ist es natürlich eine deutlich einprozentige Zahl. Also wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich bekäme 500 und mache dann 5, dann wär's circa 1%.
Ja, ich glaube, das ist schon mal wichtig einzuordnen, ne? Dass ich aus Startup-Sicht, ich muss mir einfach bewusst werden, dass das Business Angel eine geringe Zahl an Neuinvestments einfach eingehen in jedem Jahr. Wir sprechen auch gleich darüber, warum das auch so ist. Also ein Faktor ist ja, weil es auch das eigene Geld ist, was man da investiert. Und der Prüfprozess einfach dementsprechend auch sehr, sehr, sehr fein ist. Und das eben einfach, weil man eine Anfrage hinschickt und die Business Angel müssen das halt auch handeln, ne? Diese Vielzahl an Anfragen, dass man sich das einfach mal bewusst macht für den Prozess und auch für die eigene Planung eben, wenn man auf die Kapitalsuche geht. Dass da sehr, sehr genau hingeschaut wird und das, ich sag mal, das Aussieben schon relativ groß und hoch ist.
Ja, ein Satz vielleicht gerade dazu, bin ich voll bei dir. Ich halte es auch für wichtig, dass sich die Gründerinnen und Gründer möglichst umfassend auch schon mit dem Business Angel befassen, den sie anschreiben, wie dessen Anlagestrategie sind, was er für Investments gemacht hat. Vieles wird ja mittlerweile auch auf LinkedIn veröffentlicht oder man kann es über Datenbanken einsehen, weil unter den jetzt von mir genannten 500 Anfragen sind natürlich auch viele Anfragen, die gar nicht passen. Ja, also muss man dann, glaube ich, nochmal unterscheiden, was liegt wirklich in meinem Fokus und was kann ich dann nicht weiterverfolgen oder will ich nicht weiterverfolgen und was liegt sozusagen komplett außerhalb des Fokus. Deswegen ist mein Appell auch immer an Gründerinnen und Gründer, bereits in dieser frühen Phase, aber natürlich dann auch in der Gesprächsphase, den potenziellen zukünftigen Mitgesellschafter eben genau anzuschauen, nicht primär nur auf die Liquidität, die er mitbringt, sondern eben auch auf die Passgenauigkeit zu den Werten und zu dem eigenen Start-up, das anzuschauen. Und wenn man das eben auch ein Stück weit nach vorne verlagert, kann man, glaube ich, präziser auch anschreiben.
Wir können es ja da vielleicht ganz praktisch mal machen. Was würden denn Startups bei dir sehen und finden? Also welche Startups sind quasi relevant für deinen Fokus, für deinen Investmentfokus? Also dass ich mich eigentlich schon mal darauf vorbereiten kann, ist jetzt der Matthias der passende Business Angel für mich? Lohnt es überhaupt, ihn anzuschreiben? Wer ist in deinem Fokus?
Ich habe all meine Investments in meinem LinkedIn-Profil hinterlegt, sodass man das mit ein bisschen Recherche auf jeden Fall feststellen kann, wo ich aktuell investiert bin, beziehungsweise in das Detail der Geschäftsmodelle auch hineinschauen kann. Ich bin ja BWLer, ja, und als BWLer kann man ja vieles eigentlich gar nicht so wirklich richtig, ja, vor allem schon mal gleich gar nicht in der Tiefe. Aber ich sage immer, bei der Portfoliotheorie habe ich aufgepasst, ja, und deswegen ist mein Portfolio im Vergleich zu anderen Angels, die sich vielleicht aus ganz spezifischen Industriezweigen kommen, eben auch relativ breit aufgestellt, umfasst aber gewisse Dinge eben auch nicht. Ja, breite Aufstellung heißt, ich mache natürlich wie fast alle anderen gern Software-SaaS-Modelle. Ich habe manchmal auch vor Hardware keine Schwierigkeiten, wenn das Hardware ist, die natürlich durch Software dann veredelt ist. Für das Geschäftsmodell, ich mache Social Impact Investments, sowohl im Bereich Lebensmittel als auch im Bereich anderweitiger Nachhaltigkeit. Ich bin im Bildungsbereich engagiert. Dinge, die ich nicht mache, ich mache keine Biotechnologie, keine Medizintechnik. Vielleicht mal ein kleines Ticket, wenn sich irgendwie eine gute Gruppe findet, aber nie der Gestalt, dass ich aktiv so etwas forcieren würde. Ich mache keine Fintech-Investments, ich mache nichts mit Kryptowährungen, PropTech auch nicht. Ja, also klar, jetzt hat man das Business Angel, das ist nicht irgendwie so eine Darstellung, wo jetzt der einzelne Gründer genau sieht, was man nicht macht. Deswegen sage ich es auch immer ganz gerne und danke der Nachfrage. Und am besten ist einfach zu schauen, wo ich schon hinein investiert habe.
Also das schon mal als gute Orientierung. Wo investiert der Business Angel, weil das hilft mir dann einfach auch zu selektieren, wen muss ich anschreiben und wen nicht. Ne? Dann spare ich mir da auch eine ganze Menge Arbeit. Wenn jetzt die Gründer, die Gründerin zu dir Kontakt aufnehmen, was läuft da eventuell manchmal schief, wo du sagst, das ist schon mal ein erster Stolperstein, beziehungsweise wie sollten sie es idealerweise machen? Um bei dir auch das Interesse zu wecken.
Wir gehen jetzt mal von einer, ich sag mal, von einer Kaltanfrage aus über irgendeinen Kanal, meistens heutzutage eben LinkedIn oder auch einen E-Mail-Kanal. Den würde ich jetzt so ein bisschen trennen von dem persönlichen Kanal, wenn man sich auf Veranstaltungen kennenlernt oder vielleicht auch bei einer Art Zufallsbegegnung. Über diese Social Media Kanäle ist es sehr wichtig, es doch irgendwie persönlich zu machen. Ja, also wenn ich Anschreiben kriege, wo ich meine herauszulesen, dass bei diesem Anschreiben das 30 Mal identisch verwendet wurde und es sich vielleicht dann der Gestalt auch offen zeigt, wenn der falsche Name in der Anrede drin steht, dann wird das natürlich nicht mehr weiterverfolgt. Also ein persönliches Anschreiben, gerne natürlich auch, was auch immer wertig ist, wenn es über ein Gründerentree kommt, ja, also immer wieder bekomme ich auch dann über meine Gründer oder mit Verweis auf meine Gründer eben Kontakte zu Menschen, die jetzt in der Kapitalsuche sind. Das wirkt natürlich ein Stück weit auch vertrauensbildend, ja, weil ich mal davon ausgehe, dass mir meine Gründerinnen und Gründer nur das weitergeben, von dem sie selbst überzeugt sind. Also man muss es schaffen, über diesen Weg irgendwie eine persönliche Note hineinzubekommen und am besten ein bisschen Trust aufzubauen. Ja. Die Nachrichten oder diese Kontaktaufnahmen sind dann die am vielversprechendsten sind.
Wie viele Details möchtest du da schon haben? Also gleich das Pitch-Deck mit dem Businessplan oder eher kurze, knackige Infos, die erstmal dein Interesse wecken und so, dass du antwortest.
Genau, kurze, knackige Infos, Verständnis für das Geschäftsmodell, vielleicht ein, zwei, drei Sätze jetzt zu den Gründern, Gründerinnen, also so ein bisschen Know-how im Background. Pitch Deck etc. ist noch nicht notwendig, weil wenn es dann für mich attraktiv klingt und passt, ich meine, es gibt auch Startups, die würden jetzt in meinen Fokus vielleicht super reinpassen, aber die kann ich jetzt aus anderen Gründen vielleicht auch nicht nachverfolgen. Ja, es ist ja, Business Angel ist ja nicht irgendwie so ein automatisierter Prozess, wo man dann sagt, man hat jetzt alle zwei oder vier Wochen da einen neuen Durchlauf, sondern ist ja auch von vielen individuellen Erwägungen abhängig. Mhm. Aber wenn das eben so diese persönliche Note hat, dieser Trust aufgebaut ist und so, dann funktioniert das sehr gut. Mhm. Ich will aber bei der Gelegenheit, René, wenn du mir die Chance auch gibst, ja, ich weiß selber, dass ich immer wieder Nachrichten und Anfragen bekomme, die ich nicht beantwortet bekomme aus Zeitgründen, die rutschen so weit runter. Das soll auch, und deswegen gebe ich mir Mühe, wirklich alles zu beantworten, weil ich natürlich weiß, dass das für Gründerinnen und Gründer eine sehr hohe Bedeutung hat, hier auch ein Feedback und eine Antwort zu bekommen. Dort, wo ich es jetzt vergessen habe, oder wenn das irgendeiner deiner Zuhörer hört, der helfrig hat nicht geantwortet, dann seht das bitte nicht als Desinteresse, sondern als Art Überlastung, und deswegen will ich mich bei der Gelegenheit auch bei denen noch Antworten offen sind, wirklich entschuldigen, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert.
Ist ja bei der hohen Zahl, die du genannt hast, tatsächlich auch nachvollziehbar. Und deshalb ja auch nochmal der Appell, wirklich vielleicht vorher genau zu schauen, passt der Business Angel, und dann eben diesen persönlichen Einstieg auch zu nutzen, dann erhöht man einfach die Chance der Antwort. Ist es da schon notwendig, dass du einen Kapitalbedarf genannt bekommst in diesem Erstkontakt?
Nein, weil ich meine, ob der Kapitalbedarf dann 300, 500 oder 700.000 ist, der würde sowieso ja nicht von mir alleine gedeckt werden können, sondern das ist ja sowieso dann schon systeminhärent, dass es dann eine Investorengruppe sich bildet. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, er braucht 10 Millionen, dann ist er bei mir dann sowieso an der falschen Adresse. Das sind also andere Kapitalstrukturen in so einem Fall. Aber die Nennung des Kapitalbedarfs ist nicht erheblich, weil sie in der Phase sehr, sehr ähnlich ist, dem Grunde nach.
Mhm. Okay. Wie geht's dann weiter? Kannst du den Prozess, wie du ihn dann durchläufst, zusammen mit dem Team kurz mal skizzieren, also die wesentlichen Schritte, und dann gucken wir vielleicht auch einfach mal auf die einzelnen Schritte. Also du meldest dich zurück und sagst, klingt interessant. Wie geht's dann weiter, und vor allen Dingen, wie lange dauert das dann auch, bis es vielleicht zum Abschluss dann zu einem Funding kommt?
Richtig, die Rückmeldung meinerseits, wenn ein gewisses Interesse vorhanden ist, erfolgt dann meine Antwortzeiten sind meistens auch etwas langsamer oder länglicher als die von Gründerinnen und Gründern. Das heißt, ich bekomme dann relativ schnell ein Feedback. Dann geht es eben auch schon in den ersten Dokumentenaustausch, also Pitch Deck zum Beispiel, beziehungsweise auch in die Vereinbarung eines Kennenlernens, sei es jetzt in eher seltenen Fällen auch persönlich, wenn es auch räumlich und zeitlich gut funktioniert, in den meisten Fällen dann über einen 30-minütigen Videocall. Ja, da geschieht dann das erste Kennenlernen, und dann erfahre ich natürlich aufgrund dann dieser 30 Minuten auch sehr viel besser als in einem Pitch Deck natürlich, wo das Unternehmen wirklich steht. Ja, Pitch Decks zeigen ja häufig auch auf, wo man stehen will, wo man hin will, was Vision, Mission ist. Mhm. Und dann in diesem persönlichen Gespräch ist mir wirklich wichtig zu verstehen, ja, wo seid ihr denn? Habt ihr ein MVP oder seid ihr noch davor? Und wie viel habt ihr selber schon an Herzblut, Zeit und Kapital in euer Unternehmertum investiert und hineingesteckt? Das sind dann die Momente, wo man sich eben erstmalig kennenlernt, annähert oder dann vielleicht auch feststellt, möglicherweise auch aus Gründerseite, das ist jetzt doch nicht die richtige Person oder vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt. Oder ich dann feststelle, für mich aus irgendwelchen Gründen will ich es nicht weiterverfolgen. Wenn es dann wirklich weiterverfolgenswert ist, kommt natürlich auch relativ schnell die Frage, naja, hast du jetzt schon von anderen einen ähnlichen Stand oder hast du schon Kapitalzusagen, also Soft Commitments und wie viel Kapital brauchst du, wie viel ist offen, was erwartest du dir als Gründerin und Gründer von deinem Angel in Bezug auf Know-how, passt dann mein Smart Money zu deinem Start-up oder vielleicht auch nicht, ja, dann nähert man sich dann an. Und irgendwann wird es dann eben ein Stück weit konkreter. Ja, klar, der Funnel wird dann kleiner. Irgendwann wird es dann ein Stück weit konkreter. Und dann stellt sich eben die Frage, die ich ja, und wir werden sie nachher vielleicht bei dem Blog zu Buffer Invest auch thematisieren, wo es darum geht, dass man aus dem Reden ins Handeln eben kommt. Mhm. Ja, und Handeln ist eben dann im Zusammenhang zwischen Business Angel und Gründerteams die Erstellung eines Termsheets. Mhm. Ja. Das ist dann auch der Zeitpunkt, bei der eben dann verschiedene angesprochene Angels, die interessiert sind, zusammengeführt werden. Ja, da sollte natürlich auch ein gewisses harmonisches Miteinander real sein. Vielleicht kennt man den einen oder anderen schon oder man wird schon gekannt. Und die Erstellung und dann natürlich im nächsten Schritt auch die Verhandlung über das Termsheet. Und da ist es Bewertung nur ein Parameter. Das ist dann die Aufgabe, die dann ansteht, wenn man für sich als Business Angel schon die Grundsatzfrage beantwortet hat, kann ich mir vorstellen, hier Kapital zu investieren.
Wie lange erstreckt sich dann dieser Prozess? Also dann wird auch noch der Vertrag verhandelt, dann kommt irgendwann die Notarsitzung. Und wenn wir jetzt eben so ein Case haben, wo jetzt, du hast ja gesagt, gibt es schon andere Angels, die vielleicht schon ein Commitment gegeben haben, dann wird sich sicherlich auch dein Prozess ein bisschen beschleunigen. Aber wenn es jetzt ein regulärer Prozess ist, es noch nicht so, dass schon drei Business Angels signalisiert haben, sie machen das, sondern du bist im Prinzip auch ein Stück weit im Lead in der Sache. Mit welcher Zeit ist zu kalkulieren?
Also auf jeden Fall eher in Monaten als in Wochen. Mhm. Das hängt davon auch ab, dass ein einzelner Angel in der Regel keine einzelne Runde macht. Ja, also wenn jetzt der Kapitalbedarf 300.000 Euro zum Beispiel wäre, dann sind das ja in der Regel mindestens 3 bis 5 Angel. Ja, und wenn jetzt der Lead Angel oder ich in dem Fall sagen würde, ja, dieses Investment kann ich mir gut vorstellen, dann würde ich natürlich in Absprache mit dem Gründerteam auch schauen, wen ich aus meinem Kreis noch ansprechen kann. Oder ich habe vielleicht im Vorfeld schon mit anderen gesprochen, die ich dann den Gründern und Gründerinnen auch vorstelle. Also es ist immer, die Geschwindigkeit des Prozesses hängt natürlich auch davon ab, wie schnell Soft Commitments kommen. Ja, wenn jetzt die Soft Commitments, also es sind ja die, ich sag mal, Zusagen vor Termsheet oder Interessensbekundungen vor Termsheet, wenn die da sind und den Kapitalbedarf des Angels abdecken könnten, dann wird natürlich die Geschwindigkeit ein Stück weit höher. Ja, weil dann hat man eigentlich eine Gruppe zusammen. Mhm. Oder man hat eine Gruppe, mit der man häufiger zusammenarbeitet, wo man dann eben noch ein oder zwei Personen dazu nimmt. Und dann ist es die Frage, die Termsheet-Verhandlungen, dadurch, dass da mittlerweile relativ viel auch standardisiert ist durch die GESI-Vertragsmuster, die können dann auch relativ schnell gehen. Ja, es ist eher die Zeit, die etwas ins Land verstreicht, um eben das Konsortium, die Anzahl der Angel für den Kapitalbedarf zu finden. Oder vielleicht zu schauen, gibt es da noch ein Förderprojekt oder der Gründer kommt schon an, die Gründerin kommt schon an und sagen, hey, wir kriegen hier Förderprojekt, wenn wir Betrag X Equity noch mitbringen. Ja. Mhm. So, und dann hat man häufig auch noch Diskussionen, wobei die sind dann eher noch ein Stück weit früher. Wie macht man denn die Finanzierungsrunde? Über ein Convertible, ja, oder über Equity? Ich bin ein großer Fan von direkter Equity-Beteiligung als Investor. Ja, also Convertibles als Erstfinanzierung sind bei mir also gerade noch so zweite Wahl. Es gibt Angel-Investoren, die machen das gar nicht. Die sagen per se, wenn ich irgendwo investiere, will ich direkt in den Cap-Table hinein. Ja, und da kann auch nochmal sein, dass auch nochmal ein bisschen Zeit ins Land vergeht, bevor man sich darauf verständigt hat oder bevor die Gründerinnen und Gründer sagen, das ist der Weg, den will ich jetzt gehen zur Kapitalsuche.
Also mitnehmen, auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Lässt du dich als, also bei Gründern kann natürlich es nie schnell genug gehen und man braucht das Geld am besten auch morgen. Lässt du dich treiben oder trittst du dann auch lieber auf die Bremse und sagst, okay, nee, wir kürzen den Prozess nicht ab, entweder so oder gar nicht. Wie ist da so dein Vorgehen?
Klare Antwort, ich lasse mich nicht treiben. Ich habe auch kein Fear of Missing Out. Mhm. Wenn das mal so wäre, dann gratuliere ich dem Start-up, dass es eben eine Finanzierungsrunde zusammenbekommen hat, die ja dann de facto überzeichnet war. Und wenn ich dann nicht dabei wäre, dann wäre das halt so. Ja, also deswegen habe ich keine schlaflosen Nächte. Was mich eher irritiert ist, ich habe das immer mal wieder, und das ist eigentlich für mich auch fast schon ein Absagegrund, wenn mir ein Gründer oder eine Gründerin sagt, also ich brauche jetzt in 2 Monaten Geld. Also dieses Wording, ich brauche Geld und dann vielleicht noch mit einem Datumstempel versehen, kommt bei Angel-Investoren nicht gut an. Mhm. Weil wir sind ja nicht jemand, der Geld automatisch zur Verfügung stellen will und quasi wie in einem Förderprojekt sagt, wenn alle Unterlagen da sind, mache ich's. Sondern es sind ja immer sehr persönliche Entscheidungen und wir müssen genau abschätzen, das ist ja das eigentlich sehr schwierige und sehr klare Momentum in der Tätigkeit eines Business Angel, sind das die Menschen, die sich uns präsentieren und das Geld auch wollen und benötigen, sind das richtig gute Unternehmer. Es geht mir nicht darum, ob das gute Fundraiser sind oder ob das gute Menschen sind, die hervorragende Investoren überzeugen können. Ich muss ja die Frage beantworten, bevor ich investiere, sind das gute Unternehmer oder Unternehmerinnen? Ja, und ich mache ja quasi eine Upfront-Finanzierung auf zukünftige Erfolge. Ich mache keine Upfront-Finanzierung auf den zukünftigen Erfolg von Finanzierungsrunden. Dass Folgefinanzierungsrunden dazugehören, das ist offensichtlich, aber es geht am Ende immer um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und vor allem die Fähigkeit, dieses umzusetzen. Und das muss ich eben relativ früh auch positiv beurteilen können. Und genau aus dem Grunde habe ich ein Störgefühl, wenn jemand sagt, ich brauche dann und dann Geld. Punkt. Ja. Weil ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin, die fängt dann so frühzeitig an, Kapital zu suchen, dass sie den Satz so nie sagen würde. Dass es, wenn Verhandlungen länger dauern, immer irgendwann eng wird, das wiederum liegt dann in der Logik der Sache. Damit habe ich auch keine Schwierigkeiten.
Dann lass uns da ein bisschen eintauchen. Wie findest du heraus, ob das ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin ist, ein gutes Team, eine gute Idee? Also alles, was quasi jetzt noch vor den Termsheets liegt, also wo du genau raufschaust. Worauf schaust du denn genau und was ist dir vielleicht wichtiger als etwas anderes? Gibt ja auch immer so dieses Team versus Idee, was immer so mitschwingt. Aber worauf guckst du genau?
Der Punkt, auf den ich zuerst eingehen will, ist, kann man denn wirklich erkennen, ob jemand sprichwörtlich dieses Unternehmergehen in sich trägt. Ja? Mhm. Und derjenige, der das mit einer höchstmöglichen Trefferwahrscheinlichkeit kann, ist dann wahrscheinlich auch ein sehr erfolgreicher Investor. Es wird aber nie eine 100-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit geben, weil das Schöne an Menschen ist, sie entwickeln sich ja weiter. Sie sind ja nicht statisch. Es gibt hervorragende Unternehmer in ganz frühen Jahren, ja, die aus der Schule heraus gründen. Dann gibt es natürlich viele, die nach dem Studium gründen, aber es gibt auch viele Unternehmerkarrieren, die sehr viel später vielleicht anfangen. Ja, also da gibt es nicht diesen Königsschlüssel oder diesen Generalschlüssel, um das entdecken zu können. Ich glaube, was es sogar noch ein Stück weit schwieriger macht, und ich vergleiche das gerne mit dem Sport, wir können wahrscheinlich bei 15-, 16- oder 17-jährigen jungen Menschen, also nicht wir, aber die Fachleute, entdecken, ob das Profisportler werden können. Weil die jungen Menschen erstens ihren Sport schon über viele, viele Jahre machen und zweitens, weil es natürlich ganz viele Daten darüber gibt, Leistungsdaten. Ja, die werden trainiert in irgendwelchen Zentren, da wird so. Das ist im Unternehmertum völlig anders. Also wenn jemand ein Schulabgänger ist und ich würde seinen Lehrer oder seine Lehrerin fragen, was glaubst du, gibt es da Indizien, dass der sowas hinbekäme? Dann wird die im schlechtesten Fall mit den Schultern zucken, im besseren Fall vielleicht sagen, glaube ich. Und wenn ich dann nachfrage, ja, warum glaubst du das, hat sie quasi keine Datenpunkte, ja, weil wir ja das Thema Unternehmertum in Schulen nicht lernen. Also muss man sich als Investor so eine Art Hilfsdatenpunkte sammeln oder versuchen zu finden. Und einer, der mir sehr wichtig ist und der, glaube ich, auch recht vielversprechend generell ist, ob der oder diejenige, ich sag mal, ein guter Vertriebler ist. Ja, also wer gut Vertrieb kann, kann seine Produkte irgendwann besser verkaufen und natürlich auch seine Ideen. So wie erfahre ich jetzt bei einem 17-, 18-jährigen Schüler, ob er ein guter Vertriebler ist? Naja, also früher waren es dann die in meiner Schule, die dann irgendwelche Sachen schon vertickert haben. Jetzt will ich gar nicht darüber reden, welche Sachen. Irgendwann waren es Telefone oder vielleicht Gebrauchtautos oder was weiß ich. Ja, also wo man sieht, da ist jemand imstande, jemandem anderen etwas zu verkaufen. Ja, so, also das ist ja Vertrieb. Und wenn man das frühzeitig erkennt, dann hilft das. Ja, also das ist für mich schon mal sehr wichtig. Dennoch bleibt immer die Ungewissheit, ob das dann im Zusammenhang mit dem Startup auch sich so umsetzen lässt. Von daher ist für mich Team sehr wichtig, ist für viele andere Investoren auch sehr wichtig. Und ich meine, dieser althergebrachte Spruch, lieber ein gutes Team mit einem schlechteren Produkt als andersrum. Ich weiß nicht, ob der empirisch bewiesen ist. Ich habe in meinem Umfeld auch einen Investor, der sagt, naja, Team ist dann doch nicht ganz so wichtig. Produkt-Marktfit ist ein Stück weit wichtiger. Ja, es gibt aber nicht den Königsweg. Ja, und der schöne oder der Vorteil des Älterwerdens, und ich bin Jahrgang 66, der Vorteil ist einfach, man gewinnt Menschenkenntnis dazu. Das berühmte Bauchgefühl, das kann man sich dann immer ein Stück weit besser verlassen, einfach aufgrund der Lebenserfahrung, die man gewonnen hat.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was kann denn ein Team tun, um dich möglichst zu überzeugen? Also sie kennen ja dein Bauchgefühl nicht, aber sie können vielleicht auf Dinge achten, damit dein Bauchgefühl ein bisschen, oder auch an sich arbeiten, damit dein Bauchgefühl positiver ist.
Also ich glaube, gute Teams haben eine gewisse Heterogenität in der Zusammensetzung. Und deswegen ist es mir dann auch immer wichtig, möglichst das ganze Team kennenzulernen. Vielleicht auch die Teammitglieder einzeln, aber auch in der Gruppe und auch in der Art des Umgangs in einer Gruppe. Ist da jetzt eine Person sehr dominant und also gibt es ja vielfältige Situationen, die man sich da vorstellen kann. Die spielen dann bei der Entscheidung eine Rolle. Ja, was ich auch bei mir wichtig ist, auch das habe ich gesehen, Teams, die einen CTO haben, der mehr ist als nur klassischer CTO, also eher einen extrovertierteren CTO Und ich habe da ein tolles Team. Da ist der CTO am Messestand, also praktisch genauso gut wie sein Chief Sales Officer oder sein CEO. Also wenn man sehr, ich sag mal, weniger theoretische Menschen hat, sondern mehr praktischere, natürlich mit einem fundierten theoretischen Background, hilft das auch, mich zu überzeugen. Mhm. Ja, ich bin ja selber weder wissenschaftlich ausgebildet, noch, sagte ich vorhin schon, noch mit hervorragenden Kenntnissen in irgendwelchen Spezialfachgebieten gesegnet. Ich bin da ein sehr pragmatischer Mensch und diesen Pragmatismus dann auch bei Teams in ihrem Handeln zu entdecken oder zu erahnen, das ist für mich auch wichtig und das ist auch ein Pragmatismus, der eben nicht nur in Berlin funktionieren kann. Ja, also es gibt sehr viele Gründerinnen und Gründer mit Geschäftsmodellen, wo ich dann für mich denke, naja, das mag jetzt vielleicht in den großen Metropolen noch funktionieren, aber funktioniert das genauso gut auf dem Land? Mhm. Also deswegen gibt es auch ganz gute Kombinationen von Menschen, die vom Land kommend, also von der Erziehung in so ländlicheren Strukturen kommend, diese Werte auch mittragen und dann in die Metropolen gehen, finde ich häufig auch eine ganz gute Kombination. Das kann man jetzt nur nicht bewirken, das ist Teil des eigenen Lebens. Mhm. Aber als Team kann man wenigstens darüber hinaus denken, funktionieren gewisse Dinge eben auch außerhalb der Start-up-Blasen oder ist es so ein gehyptes Geschäftsmodell, was dann vielleicht schon der Mittelständler in Esslingen überhaupt nicht versteht, wenn ich dem das sagen würde. Mhm. Die Geschäftsmodelle bedürfen ja einen Ansatz, der ja deutlich über die Start-up-Zentren hinausgeht, wenn er auf der Kundenseite erfolgreich sein soll.
Was sind denn so die schlimmsten Dinge, die du auf Teamebene schon erlebt hast, wodurch du dann eben auch gesagt hast, okay, in das Team investiere ich einfach nicht, sei die Idee noch so toll?
Immer mal wieder habe ich den Eindruck, vielleicht tue ich da dann einzelnen Teams auch Unrecht, aber der Eindruck, wenn der erstmal da ist, dann kriegt man den, glaube ich, auch nicht mehr los, wenn man merkt, dass das Geschäftsmodell eher etwas Aufgesetztes ist, ja. Also wenn es nicht aus der intrinsischen Motivation des Unternehmertums, des Gründertums hinauskommt. Mhm. Deswegen bin ich auch nicht so ein großartiger Fan von so Company-Bildern und solchen Strukturen, auch wenn es da natürlich auch tolle Erfolge gibt, ja. Aber bei mir ist das Verständnis einer intrinsischen Gründermotivation, warum genau dieses und jenes Geschäftsmodell eben umgesetzt wurde, sehr wichtig. Und da gibt es immer mal wieder Fälle in der Praxis, wo man dann merkt, okay, also da wird jetzt gegründet, weil man vielleicht ja in so einer Gründerwelt seinen Freundeskreis hat und dann irgendwie so eine Erwartungshaltung ist, will ich auch was machen oder ich will jetzt nicht im Konzern arbeiten, sondern lieber für mich und dann gründe ich was. Und dann ist das vielleicht so ein Geschäftsmodell, wo du merkst, wenn sich zwei oder drei Menschen über dieses Geschäftsmodell unterhalten und man als potenzieller Investor ein paar Fragen stellt, wo man sofort merkt, dass das ist nicht in sich schlüssig, nicht abgeschlossen, nicht rund. Ja, mhm. Sowas erlebt man. Ich meine, was man natürlich in so frühen Phasen nicht erlebt, das wäre ja auch tragisch, dass sich gewisse Widersprüche in größerem Stile ergeben. Es ist ja auch ein häufiges Scheitern von Startups, ist ja in der Tat auch, dass Teams auseinanderfliegen oder dass man als Team eben nicht wirklich zusammengefunden hat. Ich finde auch ganz spannend, ich habe in ein Brüderteam investiert. Ja, das finde ich ganz spannend, wohingegen ich sehr zurückhaltend wäre, was Ehepaare-Gründungen anbelangt. Aber ein Brüderteam, ich habe jetzt auch ein Startup auf dem Tisch, das ist jetzt noch zu früh, um ein Investment zu verfolgen, aber das sind Zwillinge, die dort gegründet haben. Sowas wiederum finde ich sehr spannend, das dann zu verfolgen. Mhm.
Der von dir angesprochene Product Market Fit ist vielleicht auch etwas, wo es häufig Missverständnisse gibt und wo die Gründerteams andere Kriterien anlegen als du oder als professionelle Investoren. Wann ist denn der Product Market Fit erreicht und wann eben noch nicht?
Also zunächst ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich natürlich einen Markt hat, findet, heraussucht, wo es einen konkreten Need dieses Geschäftsmodells gibt. Ich will da auf, darf ja hier auch Beispiele nennen, auf mein sehr erfolgreiches Startup, was vor einigen Wochen in den Exit gegangen ist, auf Wimca verweisen. Als ich die Gründer vor 8 Jahren kennengelernt habe, ging es um die Digitalisierung von Fahrtenbüchern. Ja, also jeder, der einen Dienstwagen hat, weiß, dass er die Wahl hat zwischen einer Pauschalversteuerung oder einem Fahrtenbuch. Und je kleiner das Unternehmens in der Regel, desto relevanter kann man dieses Thema Fahrtenbuch auch mit seinem Arbeitgeber besprechen. Und da gab es einen ganz klaren Need, eigentlich ein sehr kleines Marktsegment, also mein hoch in der Anzahl potenzieller Dienstwägen, aber natürlich relativ klein in dem, was individuell gecharged werden kann, aber mit einer ganz konkreten Marktanforderung. Und dann war eben für mich damals die Frage, ja, der Produkt-Market-Fit, wie weit ist das Produkt? Da gehört ein Stück Hardware dazu, ja, die dann in die Schnittstelle des Autos entsprechend verbaut wurde. Aber das ist ein Commodity, diese Hardware, sondern es ging dann eher um die Software und sprich um die Oberfläche. Also wie benutzerfreundlich ist das und wie groß ist wirklich der Unterschied, jetzt manuell ein Fahrtenbuch zu pflegen oder Daten in eine App einzutragen. Mhm. Und deswegen bin ich da eher ein Freund zu sagen, sucht euch einen kleineren spezifischen Markt heraus und wenn ihr den erfolgreich bedient habt, dann wird es ja weitere Möglichkeiten geben. Im Fall von Wimca ging das dann Richtung Fuhrparkmanagement. Ja. Und das ist mir schon wichtig zu verstehen, ob das, was bisher entwickelt wurde, ob das diesen Markt bedienen kann. Ja. Produkt, Software und so weiter hat ständige Weiterentwicklung, Verbesserung, aber ist dieser Produkt-Market-Fit eben einfach schon gegeben? Das finde ich sehr wichtig.
Mhm. Auf dem Weg zu den Termsheets, dir liegt ein Businessplan vor, ein Finanzplan mit tollen Zahlen und das Thema Bewertung kommt relativ schnell, glaube ich, auf. Hängt ja dann auch mit den Zahlen, die da so präsentiert werden, zusammen. Es ist ein sehr breites Thema, aber vielleicht kannst du so Highlights rauspicken, was Gründer nicht tun sollten beim Thema Bewertung und Finanzplanung, wenn sie wirklich ein Angel auch für sich gewinnen wollen und halt schaut beim Thema Bewertung und auch Finanzpläne. Also dieser klassische Hockeystick wird ja immer zitiert. Ist der eigentlich noch so wichtig? Worauf kommt es vielleicht viel eher an?
Bewertung ist immer ein Thema, was irgendwie geheimnisumwoben scheint. Mhm. Ja. Ich habe selber einige Jahre auch M&A-Transaktionen gemacht. Da spielt Bewertung dann wirklich eine Rolle im Sinne eines rechnerischen Nachweises oder rechnerischer Verargumentationen, welchen Abzinsungssatz man nimmt und welche Kapitalkosten und dergleichen. Bei Startups ist das natürlich hinlänglich schwierig. Ja? Erstens gibt es kaum Historie und zweitens ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des 1:1 Umsetzens eines Businessplans auch sehr gering. Deswegen, also ich verwende da auch keine mathematischen Verfahren. Ja, das Einzige, was ich verwende, ist, und das geht natürlich nur auch, weil ich viel sehe, ist so ein bisschen wie sowas Comparables, würde man das in der M&A-Ebene nennen. Also wo man so ein Gefühl für hat, ist jetzt die Bewertung. Und die Bewertung wird ja in der Regel von den Gründerinnen und Gründern aufgerufen. Erscheint die subjektiv fair und passend oder erscheint die überteuert? Und wenn sie überteuert erscheint, dann ist die Frage, ob man überhaupt großartig darüber diskutieren soll oder ob man dann sagt, okay, das ist mir einfach am Ende zu teuer, was du mir anbietest im Rahmen deines Geschäftsmodells und meines Glaubens der zukünftigen Entwicklung, weil es vielleicht mehr Kapital erfordert, als du glaubst, weil vielleicht der VC eine Bewertung aufruft, so dass mein Upside jetzt zur ersten, also als Unterschied der beiden Finanzierungsrunden zu wenig ist. Ja, das heißt, da kriegt man irgendwie so ein Gefühl für eine Zahl, die dann passt oder die dann nicht passt, und dann bespricht man sich natürlich mit anderen Investoren, wie die das sehen. Ja, Wenn man dann der Meinung ist, ja, über die Zahl kann man reden, bin ich dann selten einer, der dann nochmal versucht, 10% oder sowas rauszuhandeln. Ja, ich sage immer, bei einem erfolgreichen Exit ist die Frage, ob ich 5 oder 10% billiger eingestiegen bin, nicht wirklich von Relevanz. Also zumindest für mich nicht von Relevanz. Ob ich dann ein Multiple von 9 oder 9,2 habe, das ist mir, also ganz ehrlich, das spielt bei meiner Entscheidung keine Rolle. So, und wenn das Unternehmen, das Geschäftsmodell scheitert und das Unternehmen in die Insolvenz geht, ist die Bewertung auch ohne Bedeutung. Ja? Das heißt, es muss irgendwie subjektiv ein fairer Betrag sein. Mhm. Ich würde als Gründer mir da einfach Gedanken machen, was scheint fair zu sein, und da eben auch andere Transaktionen anschauen, mit anderen Gründern drüber reden, vielleicht mit irgendeinem Investor auch mal informell drüber reden, bevor diese Zahl irgendwo aufgeschrieben wird. Und dann nähert man sich an. Die Zahl der Deals, die nicht stattfinden wegen einer Bewertung, die außerhalb meiner Range ist, die ist gar nicht so groß. Wobei ich dazu sagen muss, ich mache jetzt keine Transaktionen in so gehypten Branchen. Habe ich auch nie gemacht. Ich bin in keinem Lieferdienst investiert gewesen, in keinem E-Roller-Business. Wenn also Erstbewertungen schon, weiß ich nicht, im zweistelligen Bereich wären, vielleicht in manchen Bereichen auch zu Recht, wenn ich an Biotechnologie denke, dann bin ich raus, weil das nicht meine Welt ist.
Mhm. Vielleicht bei dem Thema faire Bewertung ein Satz, den du nochmal ins Bewusstsein rufen, den du gesagt hast. Die meisten Businesspläne werden nicht so umgesetzt oder erreichen die gesteckten Ziele nicht. Ich glaube, das sollten Gründer und Gründerinnen einfach mal beherzigen, wenn sie eben darüber nachdenken, wie eben diese Bewertung anzusetzen ist. Ihr seht das halt in der Praxis und es ist einfach auch die Realität. Eine realistische Bewertung ist einfach schon ein Stück tiefer als das, was man da schön in diese vorhergesehene Wachstumskurve reinschreibt. So, und da, ich glaube, da ist auch wichtig, euch zu vertrauen und nicht zu denken, okay, der Business Angel will mich jetzt, ist auf seinen Vorteil bedacht, möchte möglichst hohen Anteil haben. Nee, ihr seht halt einfach, wie sich die Unternehmen entwickeln. So, ich glaube, das ist an der Stelle einfach wichtig zu sehen und zu berücksichtigen. Und dann vielleicht tatsächlich dieses vom Ende her zu denken. Es ist ja nicht die einzige Finanzierungsrunde und der Business Angel braucht am Anfang ja sein Stück Kapital, sein Anteilkapital, was dann nach 2, 3 oder 4 Finanzierungsrunden nicht komplett verwässert, also marginalisiert ist, sodass vom Exit er auch dann noch profitiert. Und das ist ja so eine zweite Komponente, glaube ich, dass man eben jetzt nicht um die Ecke kommt und sagt, okay, ich gebe dir 5%. So, das hilft euch dann eben nicht bei späteren Finanzierungsrunden.
Genau, dieses vom Ende her Denken ist sehr wichtig und da denkt man heute auch anders als vielleicht noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb, weil natürlich die Multiples auch an den Börsen andere geworden sind für Technologieunternehmen. Das heißt, den Multiple, wenn ich jetzt mal auf einen Umsatzmultiple gehe, auch jetzt unter der Prämisse, das Startup hat schon irgendwie in einen kleineren ARR oder MAA, dieser Umsatzmultiple wird ja von ganz hoch zu irgendwann normal. Ja, also ganz hoch, klar, am Anfang ist der 2, vielleicht gar dreistellig, weil natürlich die Umsatzgröße auch überschaubar groß ist. Aber irgendwann wird der ja marktüblich. Ja. Und man kann natürlich schon sehr genau abschätzen, was ist denn dann ein marktüblicher Multiple bei einem Exit? Ja, zum Beispiel bei einem Software-SaaS-Unternehmen. Ja, bei Wimca, und es ist soweit bekannt, war das irgendwie Faktor 6. Es gab Exits vor einem Jahr, da war es vielleicht Faktor 10. Vielleicht ist auch Faktor 4 oder 5 irgendwann der richtige. So, da muss ich natürlich schauen, wenn mir das Start-up sagt, in 5 Jahren machen wir 20 Millionen Umsatz, dann kann ich ja irgendwie mal rückrechnen, wo dann ein Exit-Wert Stand heute mit heutigem Zinsniveau und heutigen Prämissen liegen könnte. Da muss ich natürlich noch kalkulieren, wie viel Kapital ist weiter vonnöten, um da hinzukommen, beziehungsweise was denken die Gründerinnen, wie viel Kapital notwendig ist. Und so kann ich mir dann schon irgendwie einen Pfad aufbauen in eine Bewertungsrückrechnung. Und dann lande ich heute, um das mal ganz pauschal auch zu beantworten, wenn ich meine Erstinvestments mache, Seed oder Pre-Seed, dann liegt das immer oder häufig bei 3 Millionen plus minus in der Bewertung. Ja, das können auch mal ein bisschen mehr sein, wenn das Startup wirklich schon ARR hat, die stabil sind. Aber darüber hinaus, also Werte von 7-8 Millionen in der Erstfinanzierungsrunde, ja, ist bei mir in meinem Portfolio nicht vorhanden.
Gut, ich glaube, das ergibt einfach mal eine Bewertungsgröße, von der man eben ausgehen kann und dann schauen kann, okay, komme ich damit eben hin, um dann eben auch mein Kapitalbedarf zu decken. Wenn nicht, dann sind aber im Zweifel Business Angel tatsächlich auch die falschen oder nicht die passenden Investoren an der Stelle, die ich ansprechen kann. Da muss ich eben vielleicht schon eine Nummer größer gehen. Wird aber dann auch nicht einfacher mit der Investorengewinnung. Wenn die Bewertung soweit abgesteckt ist, wo gibt es dann noch häufige Stolpersteine bis zum wirklichen Closing? Also gibt es im Vertrag noch Themen, die besonders häufig und intensiv diskutiert werden, wo man vielleicht auch was falsch machen kann? Was hättest du da noch für Tipps?
Gründerteams sind häufig heutzutage mittlerweile so gut vorbereitet auf die Erwartungshaltung von Investoren und auch auf eine gewisse Standarddimension auf der rechtlichen Seite, was Verträge anbelangt, dass es auf der vertraglichen Ebene kaum großartige Stolpersteine gibt. Ja, Thema Liquidationspräferenz könnte einer sein, wenn Investoren jetzt durch die Änderung im Zinsniveau da mehr wollen als eine einfache, mir reicht eine einfache, auch anrechenbare. Es ist manchmal noch zu diskutieren, ist das Gründergehalt in diesen frühen Phasen. Ja, das könnte noch ein kritischer Punkt sein.
Hast du eine Orientierungsmarke? Also was ist angemessen? Wo würdest du sagen, hey, ist zu viel? Kannst du da einen Richtwert oder wie nähert man sich auch da einem fairen Wert an?
Ich kann da jetzt auch nur meine Wahrnehmung oder Einschätzung wiedergeben. Und das Thema des Gründergehalts wird ja von den Gründerinnen und Gründern häufig, und zwar sehr nachvollziehbarerweise, ja definiert nach dem Motto, was brauche ich zum Leben? Mhm. Ja, und das ist natürlich bei Gründerinnen und Gründern, die noch in der WG leben und aus der Uni heraus gründen, ein Stück weit anders als bei einem Gründer, der vielleicht jetzt schon Anfang, Mitte 30 ist. Ja, aber der Grundsatz bleibt schon, dass Angel-Investoren nicht dazu da sind, vorrangig in Gründergehälter zu investieren, ja, sondern Gründergehälter sind dann ein Teil der gesamten Ausgaben, die mit dem Investment eben getätigt werden, wie zum Beispiel Marketing, technische Entwicklung und so weiter. Mhm. Ja, das heißt, die Größenordnungen, die ich in der Regel kenne, so und die ich ganz gut finde, sind so bei einem Erstgehalt, wenn man jetzt von Exist oder so kommt, wo du irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Euro liegst. Ja, mhm. Jetzt gibt's Gründerinnen und Gründer, die kommen damit nicht zurecht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich da dann auch wenig kompromissfähig bin, wenn es am Anfang ist. Wenn aber Gründer zu mir sagen, wir brauchen 6.000 oder 7.000, dann muss ich sagen, dann passen wir halt nicht zusammen. Ja, das ist wäre dann eine andere Betrachtungsweise. Aber das ist häufig auch noch ein Punkt, den spart man auch so ein bisschen aus. Aber er ist im Kontext des Investments zu sehen. Deswegen kann das schon noch ein Punkt sein, wo dann noch mal was kippt. Mhm. Ja. Ansonsten, ja, vieles ist wirklich mittlerweile Standard. Klar, man wird in der Due Diligence, vor allem wenn es ein technologiegetriebenes Unternehmen ist, natürlich nochmal Patente und so weiter genau anschauen, gerade wenn es auch um Ausgründungen aus Forschungsinstituten geht. Aber ich habe wenig gesehen, wo es nach einem Termsheet dann noch wirklich komplett kippt und man sich wieder trennt. Mit Abschluss des Termsheets, wenn alles sehr transparent, offen und ehrlich war, wie gesagt, Botschaften, die vielleicht für den Investor eher ungewöhnlich sind, bitte nicht erst am Ende, sondern möglichst am Anfang transportieren. Verwandtschaftsgrad ist häufig auch so ein Thema. Ja, dann sag doch, dass das dein Cousin ist, mit dem du gegründet hast. Ja, ist doch okay. Aber wenn du es mir irgendwie verschweigst, dann hinterher kriege ich es dann raus, dann finde ich es auch nicht so toll.
Ist das Thema Vesting und Good Leaver, Bad Leaver, ist das noch ein Thema, worauf man auch ein bisschen schauen sollte?
Ja, natürlich schaut man drauf, aber ist nicht wirklich, also auch da hat sich Gott sei Dank viel Standardisierung ja umgesetzt. Und ob jetzt die Vesting-Periode mit 3, 4 oder 5 Jahren die richtige ist, natürlich als Investor will ich immer eine möglichst lange Vesting-Periode, ist klar. Gründerinnen und Gründer, die von ihrem Startup überzeugt sind, haben damit in der Regel auch kein Problem. Es hängt ein bisschen davon ab, wer welche Vorleistung gebracht hat. Und Gründerinnen und Gründer wissen, mit jeder Finanzierungsrunde gibt es eh neue Vesting-Vereinbarungen. Ja, also jetzt sich unbedingt auf 3 Jahre zu kaprizieren und in 2 Jahren eine Finanzierungsrunde zu machen, kann ich vielleicht auch ja sagen, aber ich weiß gar nicht, ob den Gründerinnen das so klar dann ist, dass es dann halt wieder eine neue Vesting-Periode gibt. Ja.
Dann gehen wir jetzt einfach davon aus, Vertrag ist unter Dach und Fach und das Geld fließt auch an das Startup. Jetzt habt ihr es ja, also ihr seht es ja auch häufig in der Praxis, es bleibt nicht bei einer Finanzierungsrunde. Was würdest du gleich mitgeben, einerseits in der für die Art und Weise der Kommunikation auch mit dem bestehenden Business Angel oder den bestehenden Business Angels und schon mal Blick auf die nächste Finanzierungsrunde, um da ja möglichst gut unterwegs zu sein und was sollte man vielleicht auf keinen Fall machen? Vielleicht gerade jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund, wenn es immer gut läuft, sind alle happy, aber wir haben ja jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen, dass es eben auch wirtschaftliche Umstände gibt. Das heißt, wie binde ich den Business Angel idealerweise mit ein? Wie kommuniziere ich mit ihm? Und wie kann er mir vielleicht auch helfen, schon die nächste Finanzierungsrunde anzustoßen?
Zunächst mal würde ich als Gründer und Gründerin schauen, dass ich Angels an Bord nehme, von denen ich davon ausgehe, dass im Fall einer notwendigen Zwischenfinanzierung diese auch leistbar ist. Also nicht Angels, die dann aus allen Wolken fallen und nach dem Motto, ich habe dir doch jetzt hier 25.000 Euro gegeben, das muss doch jetzt reichen bis zur nächsten Finanzierungsrunde, sondern Menschen, die einfach ein Gefühl dafür haben oder auch die Erfahrung, Finanzierungsrunden sind anspruchsvoll in der heutigen Zeit mehr denn je. Und deswegen ist die bestehende Gesellschaftergruppierung auch in der Lage, gegebenenfalls nochmal über ein Convertible oder so die Runway einfach zu verlängern. Ja, wenn dort ein Gesellschafter dabei ist, der das ja nicht kann oder nicht mag, dann werden die Diskussionen schon wieder komplexer, als wenn das eigentlich irgendwie allen Gesellschaftern klar ist. Als Gründer würde ich ferner darauf schauen, dass ich mein Cap-Table manageable halte. Ja, also dieses Thema, wie viele Investoren in diesen frühen Phasen sind denn notwendig und angebracht, ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Nur ich würde jetzt nicht nur Investoren mit kleinen Tickets reinnehmen. Ja, bekanntlich macht Kleinvieh auch Mist. Also selbst wenn ich jetzt 10 Investorenart 10.000er Tickets hätte, hätte ich ja auch 100.000 zusammen. Aber das wird sich irgendwann rächen durch viel Arbeit etc. Allen Investoren, egal ob jetzt diese Größe oder auch größere Summen, sollte auch schon sehr frühzeitig klar sein, dass es bald auf ein Pooling hinauslaufen wird. Wenn da ein Investor da ist, der sagt, nee, ich lasse mich nicht poolen, ich will immer meine Gesellschafterinteressen selbst vertreten, dann wird das spätestens dann zu einem No-Go, wenn der VC das fordert und umgesetzt haben möchte. Also das sollten Gründerinnen und Gründer auch sehr früh mit ihren Investoren klären. Und dann ist es auch eine Frage, welche Reputation hat mein Cap-Table? Wir alle wissen, dass die VC-Gesellschaften natürlich auch schauen, wer ist im Gesellschafterkreis und wer hat dort welches Standing, weil man auch dort auf der Vertrauensebene natürlich Entscheidungen trifft. Und das ist ja auch dann die Kritik, über die wir vielleicht gleich noch reden. In der Szene sind erfahrene Business Angels aus verschiedenen Gründen einfach wichtig. Und als Start-up würde ich immer einen Mix haben. Es macht bei manchen auch wirklich Sinn, wenn sie vielleicht sehr bekannte Business Angel gewinnen können aus dem Film-Business oder aus dem Fußball-Business oder Show-Business. Dann vielleicht noch ein, zwei, von denen man weiß, die wissen einfach, wie die Regeln funktionieren. Und dann können auch zwei, drei, vier jüngere Angels dabei sein. Das ist dann nicht das Thema. Also die Mixtur im Angelkreis ist sehr wichtig. Aber dann auch verstehend, auch das muss teammäßig funktionieren. Also ein Gesellschafterkreis ist nicht viel anders wie ein Gründerkreis, funktioniert dann immer gut, wenn er sich als Team begreift.
Was erwartest du von deinen Beteiligungen in der Kommunikation mit dir und Reporting?
Eine sehr offene Kommunikation, was fast immer auch gelingt. Das heißt, sehr offene Kommunikation ist fernab der vertraglichen Kommunikation, also vertraglich ist ein Quartalsreporting oder ein Monatsreporting meistens ein One-Pager, ganz klar natürlich Entwicklung der Liquidität und besonderer Elemente oder Nachrichten. Aber diese bilaterale Kommunikation, die häufig auch mit dem CEO oder dem herausgehobenen Teammitglied aus dem Gründerteam sich entwickelt, die dann auch mal an einem Sonntagabend oder an einer, weiß ich nicht, Freitagnacht zu einem Telefonat führt, wo man dann einfach Themen bespricht, sei es gute oder weniger gute im Zusammenhang mit Mitarbeitern oder Kunden oder Projekten, die finde ich sehr wichtig. Also für mich ist das das entscheiden die Gründer. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, Freitagabend um 20 Uhr anzurufen nach dem Motto, was hat jetzt die Woche gebracht, ja. Wenn mich der Gründer aber um 20 Uhr anruft und ich jetzt nicht gerade unabkömmlich bin, dann gehe ich da hin und wenn er mir dann erzählt, wie die Woche war, höre ich es mir sehr gerne an und gebe auch meinen Input dann zurück. Also das ist mehr schon eine Ebene, die Gründerinnen und Gründer sitzen so ein bisschen im Lead in der Aufbau der von Ihnen gewünschten Kommunikation mit dem Investor. Und wenn der Investor, und das denke ich ist bei meinen Kolleginnen und Kollegen überwiegend auch so, das auch so sehen, dann ergibt sich eben eine wirkliche Öffnung und ein wirklicher Austausch, weil es dann auch kein Problem mehr ist, negative Nachrichten zu kommunizieren. Und zwar zeitnah. Ja. Also mein Appell ist an junge Menschen oder auch an reifere Menschen, wenn sie in sich spüren, sich unternehmerisch selbstständig machen zu wollen, das auch in der heutigen Zeit oder vielleicht gerade in der heutigen Zeit umzusetzen und dann auch zu prüfen, ist das ein Geschäftsmodell oder bin ich der Typ dafür, der dann mit externen Investoren zusammenarbeitet? Oder mache ich vielleicht doch lieber ein gebootstrapptes Geschäftsmodell? Ja, das ist weder das eine besser als das andere. Ich habe auch eine sehr hohe Meinung von Unternehmern und Gründerinnen und Gründern, die gebootstrappt möglichst weit kommen und dann vielleicht erst entscheiden, ob sie mit externem Kapital zusammenarbeiten. Also lasst euch dort nicht aufhalten von irgendwelchen äußeren Umständen. Der Weg ist natürlich ein bisschen herausfordernder. Wir alle wissen, dass aber in schwierigen Zeiten auch die besten Start-ups gegründet werden. Sprecht mit Menschen wie mir, und zwar auch schon vielleicht dann zu Phasen, wenn es nicht um eine konkrete Finanzierungsrunde geht, sondern die meisten von uns geben auch im Rahmen ihrer Zeit Know-how einfach so weiter im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Unternehmens. Also lasst uns da wirklich in engem Austausch zwischen Gründerinnen und Gründern einerseits und Business Angels andererseits sein. Und auf der Angel-Seite freue ich mich über jeden, der neu Angel werden möchte. Ja, es ist eine fantastische Möglichkeit, selbst sich ein Stück jung zu halten, weil man auch mit Ideen konfrontiert wird, mit denen man anderweitig nicht in Kontakt käme. Und dann eben auch das Angelwesen weiter stärken. Wir müssen jetzt unter den Rahmenbedingungen natürlich gegebenenfalls zusammenarbeiten, etwas anders definieren, aber bitte nicht so, dass eine große Depression hier über den ein oder anderen Angel geschieht.
Danke, Matthias. Nochmal für die Zusammenfassung, für den Appell und für deine wertvollen Infos und Insights, die wir in dieser Folge sammeln konnten.
Danke, René. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne. Ja, ihr findet Matthias auch auf LinkedIn. Er hat es ja selber gesagt, er ist dort erreichbar. Für Rückfragen, wenn ihr tolle Unternehmen habt, die ihr gerne pitchen wollt, nehmt Kontakt auf. Beachtet die Tipps, die er am Anfang der Folge gegeben hat. Dann gibt es auch bestimmt eine Antwort. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. T Themenwünsche, andere Rückfragen gerne an uns schicken, in die E-Mail-Adresse, die auch in den Shownotes steht. Und somit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.